Herzlich willkommen, meine Lieben, zum neuen Podcast How to Baby. Eure Petra, euer Host, ist es wieder rund ums Thema Schwangerschaft, Partnerschaft, Erziehung, Kinder, Essen, Trinken und vieles mehr. Und ich habe es schon gesagt, heute soll es ums Thema Ernährung ein bisschen näher gehen. Ich freue mich sehr, einen neuen Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Das ist die Diätologin Lena Gieswein. Sie hat sich spezialisiert auf das Thema bewusst essen. Für ein gutes Bauchgefühl ist ihr Motto. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt bei uns ist und mit mir ein bisschen über die moderne Ernährung, die bewusste Ernährung sprechen wird. Hallo,
hallo.
Lena, willkommen.
Ja, danke Petra für die Einladung.
Gerne, gerne. Es tut mir leid, dass du so stressig hattest, hierher zu kommen, aber wir werden jetzt umso bewusster in unserem Podcast gehen. Liebe Lena, du bist Diätologin, du befasst dich aber in erster Linie jetzt mit Nachhaltigkeit. Und das hat jetzt mich auch sehr animiert, mit dir einen Podcast aufzunehmen, beziehungsweise, dass wir uns mal darüber unterhalten, was versteht man denn unter nachhaltiger Ernährung aus deinen Augen?
In meinem Gehirn spielt sich das eigentlich schon seit meiner Maturazeit ab, also das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her. Da habe ich mich für das Englisch-Spezialgebiet mit diesem Thema auseinandergesetzt und da habe ich für mich so den Entschluss gefasst, wenn ich es mir aussuchen kann und ich muss nicht hungern, ich kann mich entscheiden, was ich essen darf und will, dann entscheide ich mich für die umweltbewusstere Wahl. Und das ist im Großen und Ganzen pflanzlich, möglichst bio, möglichst saisonal und auch fair gehandelt und regional. Also diese 5 Punkte, die gehen für mich Hand in Hand mit Nachhaltigkeit und auch mit ausgewogener Ernährung eigentlich.
Wunderschönes Leitprinzip, Lena. Ich versuche das auch schon lange, also diese Nachhaltigkeit, aber sicher, du strahlst so sehr, dass man sieht, wie viel Rohkost du konsumierst. Das
nicht
sieht
nur.
Man nämlich immer, ja, das sieht man im Gesicht und im gesamten Schema des Menschen. Thema Fleisch. Mhm. Wir sprechen ja jetzt zu den Jungmamis, zu den Schwangeren, Stillenden, Beikost, bewussten Mamis und Papas natürlich. Jetzt ist in der Ernährungswissenschaft und in der Diätologie allenthalben Fleisch nach wie vor ein essentieller Bestandteil. Wie kann ich den mit nachhaltiger Ernährung kompensieren? Wie kann ich da raus aus dieser Schleife? Weil spätestens, wenn wir Kinder haben, werden wir unsicher.
Ja.
Ich werde für mich schon unsicher, wiewohl das eigentlich mein Thema ist. Habe ich jetzt genug? Bin ich jetzt gut versorgt? Wie schaut's aus mit den Proteinen? Weil ich kann ja nicht, natürlich könnte ich nur Pflanzen zu mir nehmen. Aber ich brauche doch schon ein bisschen Sicherheit. Und ich glaube, gerade die jungen Schwangeren und Mamis, die brauchen Sicherheit. Vielleicht erzähl uns da mal, wie man dazukommen kann und in dieses Thema vegane, vegetarische, nachhaltige Ernährung als Schwangere bzw. Jungmami geht.
Also ich würde es nicht empfehlen, wenn man jetzt sich unsicher fühlt und gerade im Stadium der Schwangerschaft befindet, von 0 auf 100 mit einer veganen Ernährung zu starten, weil das bringt einfach zu viel Stress und Unsicherheit mit sich. Wenn jedoch jemand schon für den eigenen Körper gut sorgen möchte und sich vegan ernähren möchte oder auch nur vegetarisch, das bringt schon auch einen wahnsinnig großen Klimavorteil, dann auf jeden Fall mal reinschnuppern, mal viele Diätologinnen aufsuchen, die oder auch Ernährungswissenschaftler, wenn man ein gesunder Mensch ist. Wenn man mit Krankheiten zu tun hat, dann lieber eine Diätologin, weil die kennt sich auch in der Pathologie eben aus. Aber jemanden aufsuchen und um Rat fragen ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich meine, der Verband der Veganer Österreich hat auch eine tolle Zusammenarbeit mit einer veganen Kollegin von mir. Die ist in Graz zu Hause, die Petra. Und die hat da eine Liste zusammengestellt mit den kritischen Nährstoffen, mit den Blutparametern, die man kontrollieren sollte, auch wenn es um Kinder geht. Also nicht nur für den erwachsenen Körper ist die vegane Ernährung geeignet. Wenn man da ein bisschen in den englischsprachigen Raum schaut, dann ist auch schon von hochrangigen Diätologie- oder ernährungswissenschaftlichen, ernährungsmedizinischen Gremien empfohlen worden, eine gut geplante und durchgeführte vegane Ernährung ist auch für Säuglinge und Schwangere machbar und durchaus gesund, wenn man richtig supplementiert. Das heißt, B12, dieses Vitamin, ist in keinen pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Es wird zwar immer wieder von Algen oder dreckiges Gemüseessen gesprochen, jedoch ist es nicht sinnvoll, sich darauf zu verlassen. Fleisch enthält auch nicht unbedingt von Natur aus Vitamin B12. Es kommt oft durch Supplemente, die die Tiere ins Futter gemischt bekommen, in unsere Ernährung, wenn man Fleisch essen würde oder auch Milchprodukte. Aber als Veganer oder Vegetarier ist es sinnvoll, Vitamin B12-Supplemente zu sich zu nehmen. Die anderen Supplemente, jetzt Eisen oder Zink, Selen, sind nicht bei jedem notwendig.
Da sollte man auf jeden Fall einen Vitaminstatus machen lassen und dementsprechend geführt und in dieser Sicherheit ankommend seine Ernährung planen.
Weil Sicherheit ist ja gerade in der Schwangerschaft oder in der Erziehung etwas ganz, ganz Wichtiges. Das sehe ich immer wieder in der Arbeit mit Müttern und mit Kindern oder auch Eltern und Kindern. Und wenn ich da unsicher bin in dem, was ich esse, was ich kochen möchte und was ich vielleicht auch noch supplementieren müsste, großes Drama und dann wird vielleicht schnell wieder der Hut drauf geworfen. Ich bin aber auch kein Verfechter des Schwarz- und Weiß-Sehens, sondern wenn man jetzt einen fleischfreien Tag in der Woche schafft, wenn man vorher 7 Tage die Woche Fleisch gegessen hat, bringt's auch schon der Umwelt was. Je pflanzenlastiger man seine Ernährung gestalten kann, desto besser natürlich für den Planeten und auch für die eigene Gesundheit. Und ich denke mir, gerade wenn man ein Kind in diese Welt bringen möchte, sollte man an die Zukunft denken und dass dieses Kind dann auch noch eine schöne Welt zum Leben hat. Daher macht es Sinn, gerade als Schwangere oder als junge Mutter
sich mit dem Thema zu befassen. Du hast es wunderschön gesagt und zweimal betont, für die Umwelt, also dieser Fleischkonsum, wir wissen es jetzt spätestens seit der Pandemie, dass ja auch in Diskussion steht, dass die Pandemie sogar verursacht wurde durch die Fleischindustrie. Das steht allenthalben zur Diskussion. Wir sollten uns als Menschheit generell fragen, was wollen wir in den nächsten 100 Jahren verarbeiten und zu uns nehmen? Ja. Woraus besteht unsere neue Ernährung? Weil, dass sich die ändert, das steht fest. Das passiert allenthalben, auch das Bewusstsein wird immer stärker. Der Fleischkonsum, du hast es gesagt, es geht ja jetzt heute in diesem Podcast in erster Linie um die Kleinsten, um die Babys, die Ungeborenen beziehungsweise Geborenen, die dann in die Beikost switchen. Da ist ja Fleisch als solches, das man jetzt so, ich sage es mal, allenthalben im Supermarkt beziehen kann oder generell schon in dieser Generation mehr als kritisch zu betrachten. Oder was weißt du aus deiner Erfahrung mit den jungen Mamis?
Also gerade wenn Kinder ins Spiel kommen, dann wird oft der Konsum überdacht und dann möchte man eher zu Bio greifen. Manche machen es aus gesundheitlichen Gründen, weil sie denken, konventionell hergestellte Produkte sind irgendwie belastet mit Pestiziden und anderen Umweltgiften. Muss nicht unbedingt sein, kann natürlich sein. Bioprodukte sind auf jeden Fall besser für die Umwelt, besser für den Menschen, weil sie besser für die Umwelt sind auch. Sie haben einen etwas höheren Anteil oft an sekundären Pflanzenstoffen, weil sich die Pflanzen ja selbst schützen müssen. Biofleisch hat auch mehr Nährstoffe als konventionell hergestelltes oder, wie sagt man, gefarmtes Fleisch. Man isst, also in Österreich ist noch immer die Empfehlung, Babys Fleisch zu geben bei der Beikosteinführung, weil die Muttermilch halt nicht besonders viel Eisen enthält. Das Ganze kann man natürlich über Supplemente, die die Mutter einnimmt, etwas beeinflussen. Auf jeden Fall sollte die Mutter B12 einnehmen, wenn sie vegan lebt und ein Baby stillt. Aber Eisen ist natürlich auch in pflanzlichen Produkten vorhanden, also nicht nur im Fleisch. Und beim Fleisch gibt es auch wahnsinnig große Unterschiede. Das Rindfleisch hat viel B12, viel Eisen und Hühnerfleisch wieder kaum, also
genau.
Nicht vergleichbar mit dem Rindfleisch.
Genau. Jetzt wissen wir natürlich, dass das Fleisch per se bearbeitet ist. Du hast es ja schon gesagt, dass die Tiere in der Industrie ja mit Antibiotika etc. bearbeitet werden und wir ja da eine unglaubliche Kette in der Menschheit auch nachvollziehen können. Aber Du sagst auch, wir können durch Pflanzennahrung das kompensieren, die Vitamine, die dementsprechend Proteine. Ich denke da an die Linsen, Kichererbsen.
Genau. Hülsenfrüchte ist ein ganz, ganz großes Thema. Auch wenn es ums Glücklichsein geht.
Sind die gleichwertig, Lena?
Man muss sie kombinieren. Also
womit?
Untereinander.
Gib uns ein Beispiel.
Zum Beispiel Linsen mit Bohnen, Linsen mit Kartoffeln. Getreide enthält auch ein bisschen Eiweiß. Wenn man Vollkorngetreide mit anderen Hülsenfrüchten kombiniert, hat man auch wieder mehr von der Wertigkeit von diesen Proteinen, die da drin sind. Weil es gibt ja 8 bis 9, da ist man sich nicht so ganz einig in der Wissenschaft, essentielle Aminosäuren. Davon ist eine das Tryptophan. Das ist ein Baustoff für Serotonin. Und das ist besonders wichtig zum Glücklichsein. Und Serotonin finden wir vor allem in pflanzlichen Produkten, wie zum Beispiel in Bananen, in Cashewnüssen, in Vollkorngetreide und so weiter. Und wenn wir das zu uns nehmen, unterstützen wir unseren Körper beim Glücklichsein. Aber andere langkettige Aminosäuren, die vor allem in tierischen Proteinen enthalten sind, hemmen die Aufnahme von diesem Tryptophan ins Blut. So okay. haben wir das gelernt damals in der Ernährungsphysiologie und macht für mich Sinn. Wenn die Leute sagen, sie stellen um auf eine vegetarische, vegane Ernährung, sie fühlen sich besser, sie haben mehr Energie, das ist vielleicht ein Grund. Sicher das gute Gewissen, das pusht auch nochmal. Aber die Aminosäuren, die in den pflanzlichen Lebensmitteln drin sind, sind nicht negativ. Also die sind nicht schlechter als die tierischen. Man muss sie nur kombinieren. Und es ist sogar erwiesen, dass man sie nicht mehr in einer Mahlzeit kombinieren muss, so wie man früher dachte, so Bohnen mit Mais im Chili. Man kann beim Frühstück eine Aminosäure zu viel haben, beim Mittagessen dafür eine andere. Und irgendwie tagsüber hat man dann alle 9 ausgeglichen und kann wunderbar zunehmen oder Muskeln aufbauen.
Schöpfen. Ja. Lena, du sagst es so frei und so locker und ich denke mir, okay, das passt so überhaupt gar nicht in mein Bild von mir selbst, weil wenn ich mich jetzt reinversetze in dieses schnelle Verfügbarmachen von Nahrung, dann wird es meistens immer der Salat mit was Vernünftigen dabei, aber ich komme manchmal nicht raus aus der Schleife, dann halt doch, weißt du, um irgendwelche Proteine zu nehmen, einen Schafkäse da reinzugeben. Ja, ja. Und ich versetze mich jetzt in die Lage, wenn ich jetzt auch noch Jungmami bin, bin ich ja noch mehr unter Zeitdruck, auch Leistungsdruck und gebe unglaubliche Ressourcen weiter. Wie kommt man denn da in dieses nachhaltige Denken, Lernen? Was können wir den Jungmamis da und Familien an Tipps geben, wie sie ihr Wissen hier erweitern?
Also es gibt tolle Wissenschaftler in Deutschland, also deutschsprachig, englischsprachig gibt sowieso vegane Ernährungsberater, auch medizinisch ausgebildete Beraterinnen wie Sand am Meer. Deutschsprachiger Raum ist da noch eher spärlich gesetzt.
Genau.
Wir haben in Gießen an der Uni den Herrn Dr. Dr. Markus Keller, der beschäftigt sich sehr stark mit der vegetarischen und veganen Ernährung. Der hat da eben auch einen Lehrstuhl an der Uni und beschäftigt sich auch mit den Themen Sporternährung vegan oder Kinder- und Säuglingsbeikost vegan.
Cool. Okay.
Genau. Da man als Kind noch nicht wahnsinnig hohen Eiweißbedarf hat. Der Eiweißbedarf des Körpers hängt ja von der Körpergröße und vom Körpergewicht ab.
Bei den Frauen spätestens mit der Pubertät. Ja, durch die Blutungen, oder?
Also das ist der Eisenhaushalt
also wieder.
Genau. Ja, ja. Also bei menstruierenden Frauen, da ist der Eisenbedarf größer als bei jungen Männern zum Beispiel. Mhm. Und auch wieder größer als bei älteren Frauen, weil die nicht mehr bluten jedes Monat.
Mhm.
Aber ganz richtig, auch das Protein ist etwas, an das man als erstes denkt, wenn man das Fleisch oder die tierischen Produkte jetzt weglässt. Mit Milchprodukten kommt man noch ganz gut hin, weit über den Eiweißbedarf sogar. Wir mussten in der FH damals einen nierenfreundlichen Speiseplan erstellen für einen Patienten, der an der Dialyse hängt. Und für eine Nierenerkrankung, wenn die schon sehr weit fortgeschritten ist, dann muss man eiweißsparend essen.
Mhm.
Und es ist wahnsinnig schwierig, eiweißsparend zu essen. Wir durften genau seinen Bedarf decken von diesem Patienten in einem 3-Tages-Speiseplan. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wenig tierische Produkte sich da ausgehen. Also Nierenpatienten, wenn die vegan essen würden, das wäre eigentlich oft ideal, wenn man es natürlich gut plant und von einer Diätologin begleiten lässt. Aber man muss keine Angst haben, einen Eiweißmangel zu bekommen, wenn man sich vegan ernährt und auf Hülsenfrüchte, auf Nüsse, auf Samen, auf Sojamilchprodukte setzt. Leider, Soja ist oft so ein bisschen negativ besetzt.
Bei den Frauen mit Brust und dergleichen.
Dabei ist Soja, wenn es aus heimischem, biologisch hergestellten Bohnen gewonnen wird, also die Sojaprodukte, vor allem wenn es fermentiert ist, also Sojajoghurt und Tofu, sogar sehr positiv im Zusammenhang mit Brustkrebsvorsorge oder Hinausschieben eines negativen Ereignisses.
Das ist spannend, ja.
Und bei anderen Pflanzenmilchalternativen gibt es leider kein Eiweiß zu finden. Also es gibt jetzt auch schon Erbsenmilch und Lupinienmilch. Sojamilch gehört da dazu, also alle Hülsenfrüchte, Milchprodukte, die haben Eiweiß. Man muss das Ganze nur im Supermarkt mal neben ein normales Kuhmilchpackerl halten. Dann sieht man die Hafermilch, 0 Gramm Protein pro 100 Milliliter, das bringt einem nichts. Reismilch genauso, Mandelmilch ähnlich, also wirklich zu einer Hülsenfrüchte-Alternative greifen, wenn es um pflanzliches Joghurt, pflanzliche Milch und solche Alternativen geht. Oder eben aus Nüssen.
Ja, jetzt gibt es gar nicht mehr neu, sondern auch schon etabliert Insekten. Also gerade bei Proteinen gibt es ja auch Insektenpulver, das man untermischen kann ins Müsli oder wo auch immer hin, in den Porridge. Und was hast denn du da für Erfahrungen gemacht?
Ehrlich gesagt noch keine. Also ich bin so ein Mensch, ich kann mir nicht vorstellen, jemals in meinem Leben, wenn nicht mein Leben davon abhängt, Insekten zu essen. Also nie im Leben würde ich so etwas anrühren, ganz ehrlich.
Es gibt, weil wirklich vegan.
Es gibt genügend pflanzliche Eiweißpulver, es gibt Hanfprotein, es gibt Erbsenprotein.
Lupinen, ja.
Genau, von allen. Wenn man da so eine Mischung kauft, wenn man sich unsicher ist oder viel Sport betreibt, Muskel aufbauen möchte, kann man genauso so eine Pflanzenproteinmischung kaufen. Im Reformhaus gibt es da massig viele. Kann man sie natürlich vergleichen, was hat den höchsten Eiweißgehalt.
Den geringsten Zuckergehalt.
Genau, den geringsten, möglichst keinen.
Ja,
und
eben
verschiedene Eiweißquellen, dass sich das wieder gut ergänzen kann. Und das kann man durchaus einsetzen, auch in Joghurts. Wenn einem jetzt das Haferjoghurt besser schmeckt, dann rührt man sich eben ein bisschen Pflanzenprotein dazu.
Genau, okay. Jetzt vielleicht noch zu den ganz Kleinen, zum Thema Beikost und Breie. Was gibt's denn da zu sagen? Kann ich da auch mit Gemüse breien und auch das Gemüse, das Nachhaltige? Weil wie beziehe ich das, wenn ich jetzt keinen eigenen Garten habe und das selbst jetzt anbaue? Weil das Gemüse steht ja auch, wenn es jetzt in Plastik verpackt ist, so wunderbar ist ja das auch nicht wirklich sustainable.
Aber da möchte ich gleich einhaken. Ich habe ja mit dem Magister Martin Schlatzer schon mal ein Interview für meine Radiosendung geführt vor einem Jahr.
Ja.
Der beschäftigt sich nur mit diesem Thema Nachhaltigkeit und Ernährung an der BOKU. Und er meinte so, das Ranking ist eben wirklich an erster Stelle, pflanzliche Produkte retten das Klima. Egal, ob sie aus Spanien kommen, egal, ob sie in Plastik verpackt sind, egal, ob sie einen weiten Weg haben, konventionell hergestellt werden oder biologisch. Natürlich ist es allerbeste, möglichst regional, saisonal auch ganz, ganz wichtig, weil Äpfel jetzt im Juni sind nicht mehr saisonal, bitte. Die müssen von letzten September bis heute gekühlt werden. Das bedenkt kaum jemand.
Selbst in der Steiermark.
Natürlich regional, aber absolut nicht saisonal. Und diese Kühlung braucht auch Energie.
Sie schmecken auch nicht, man schmeckt sie dann richtig.
Also
ja,
besser wirklich Obst, das Saison hat,
Beeren
kaufen, genau. Oder eben auch mal im Winter eine Obstpause oder gefrorenes Obst oder getrocknetes Obst einsetzen. Ist nicht so schlimm. Also es gibt genügend Alternativen zum Apfel Sommer.
Du würdest sagen, die gefrorenen Beeren sind auf jeden Fall guter Ersatz. Also die haben eigentlich mittlerweile schon wieder einen guten Ruf. Die hatten ja zeitlang sehr schlechten Ruf. Aber das sagt man ja, jetzt ist allenthalben besser als die lange gelagerten in der Plastikverpackung.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und zu deiner Frage mit dem Bezug der Gemüseversorgung, wo man das Gemüse jetzt kauft, macht natürlich auch noch einen Unterschied, nämlich in der Nachhaltigkeit der Wirtschaft. Also es geht ja nicht nur um die Umwelt, sondern auch um die Menschen. Und wenn es der Wirtschaft im Land nicht gut geht, werden wir Einschränkungen erleben. Daher unterstützen wir die wir unterstützen möchten. Nämlich am allerbesten hast das du gesagt, am aller, klimafreundlichsten wäre es, alles selbst zu ziehen, am Balkon, im Garten, aber das geht halt nicht. Wenn man
das geht sich für eine Familie auch nicht aus.
Keinen grünen Daumen noch dazu hat, also meine Paradeiser, die sind noch nie rot geworden. Zum Glück lebe ich in der Nähe von guten Paradeiserbauern. Dann schaue ich mal, es gibt eh schon super Verteiler oder Biokistel-Services. Wo gibt es Bauern in meiner Nähe, die was anbieten, das ich gerne esse? Möchte ich die vielleicht unterstützen? Haben die einen Lieferservice? Verkaufen sie an einen Hofladen? Solche Dinge wären natürlich klimaschonend und wirtschaftsfördernd in Österreich. Für die Leute, die man wirklich unterstützen möchte.
Es gibt ja jetzt auch wirklich im Burgenland wunderbare Initiativen, wo wir schon den österreichischen Reis, ja. Der auch arsenfrei ist.
Und Oliven.
Der auch, ja. Das heißt also, aufgrund des Klimawandels werden ja auch die Produkte, die wir hier in unserem Land anpflanzen werden in Zukunft, immer mehr und anders.
Also ich habe da vor 2 Jahren ein ganz dramatisches Bild gezeichnet bekommen von einem Herrn vom Landwirtschaftsministerium. Der hat in Everdingen einen Vortrag gehalten, dass das Machfeld in den nächsten 30 Jahren massiv austrocknen wird.
Das heißt, der Spargel ist Geschichte.
Ja, aber ein Kaffeeröster hat mir auch erzählt, Robusta wird aussterben in den jetzigen Anbaugebieten. Vielleicht können wir es dann am Schneeberg anpflanzen. Also Kaffeebohnen und Kakao.
Am Schneeberg.
Genau. Weil die brauchen eine gewisse Höhe, aber vertragen keine Kälte.
Und der Schneeberg soll so warm werden?
Eventuell. Nicht in 30 Jahren, aber irgendwann mal.
Okay. Liebe Lena, kannst du uns vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Tipps dann geben, wo sie das beziehen können, dass wir dann in den Shownotes durchaus Tipps geben? Und wir haben ja auch auf Instagram dann allenthalben die Tipps und ich würde gerne mit dir verlinken. Und du hast ja schon gesagt, das ist ja deine eigene Sendung. Und je mehr wir darüber erfahren und je mehr wir uns austauschen und umsetzen können, und ich bin jetzt schon durch dich inspiriert, ja, auch
toll, so soll es sein.
Wirklich mich noch mehr und mehr mit diesem Thema zu beschäftigen und auch zu lernen.
Genau, das Wichtigste ist Learning by Doing, denke ich, bei diesem Thema. Also nicht zu viel lesen und sich in Foren verlieren und vielleicht noch radikalisieren lassen, weil es gibt ja diese orthodoxen Veganer, die keinem mehr eine Kugel Eis gönnen. Bitte macht es das nicht, sondern Step by Step, fangt bei eurer Ernährung an.
Tut es euren Kindern nicht an.
Und Schritt für Schritt veganisieren, vegetarisieren, einfach viel mehr Pflanzliches einbauen. Nicht ans weniger denken, sondern ans mehr von etwas anderem.
Du hast ein kleines Kind? Nicht?
Nein.
Noch nicht?
Ich habe viele kleine Kinder in der Arbeit.
In der Arbeit, okay. Ja. Aber du weißt natürlich, was die Mamis und die ganz Kleinen auch wirklich akzeptieren und annehmen.
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das ist wirklich...
Sag uns.
Wahnsinnig unterschiedlich. Also es hängt nicht nur von der Erziehung ab. Ich habe in der Arbeit im Kokon, in diesem Kinderreha-Zentrum
in Bad Erlach in Niederösterreich,
es gibt eine Essstörung, die nennt sich ARFID. Das ist Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Das habe ich noch nie davor gehört. Das ist eine spezielle Form fast von Anorexie oder so einer vermeidenden Ernährungsstörung.
Ja.
Die haben viele Autisten und ADHS-Betroffene. Die sind, wir würden einfach in Österreich sagen, extrem hagelig. Mhm. Man soll aber nicht zu einem Kind sagen, es ist hagelig, sondern es ist nicht alles momentan. Das kann sich jederzeit ändern. Und es ist ja natürlich, dass ein Kind so mit 3 Jahren anfängt, Nein zu sagen und Autonomie zu üben und auch kritisch wird. Das hat alles Hintergründe, biologisch, genetisch. Aber die Erziehung spielt auch immer eine Rolle. Natürlich, wenn man jetzt ein krankes Kind hat, nochmal anders, als wenn man ein gesundes Kind hat. Aber es kann auch eine Essstörung dahinter stecken, wenn ein Kind extrem heikel ist, also wirklich nur gewählte Pommes. Nur Reis und der darf keine Kräuter und keine Soße berühren. Das gibt's alles. Dann gibt's natürlich auch die Kinder, die nehmen alles in den Mund. Wenn wir Lehrküche haben, die essen einmal von den Kürbiskernen und dann im nächsten Moment die Erdbeeren oder die greifen
spielen
überall zu.
Spielen mit der Nahrung, ja so soll's ja auch sein.
Ja, das wäre das Ideal, aber leider können das auch nicht alle Kinder und das darf man nicht verlangen. Also Essen ist so die einzige Autonomie, die ein Kind hat, Mund aufmachen oder nicht. Und die soll man dem Kind auch lassen. Also man kann vorleben, man kann versuchen anzubieten, aber niemals drängen oder stopfen, bitte.
Wichtige Botschaft, Lena.
Mhm.
Super. Ja, meine Lieben, ihr habt es gehört, es gibt unterschiedlichste Ausprägungen, wie man dem Thema Ernährung und Essen begegnet. Und wundert euch nicht, wenn eure Kleinsten dann irgendwie nicht ganz so mitmachen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Lasst euch nicht irritieren, bleibt in eurer Sicherheit, bleibt in eurem Wohlfühlen. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, bitte schreibt uns unter HowToBaby-Podcast oder schreibt uns unter howtobaby.info. Ja, ich schicke euch dann in den Shownotes von der Lena und ihrem unglaublich spannenden, tollen Programm gerne Ratschläge und verlinke auch in den Shownotes, damit ihr wisst, wer hier mit euch sozusagen gesprochen hat.
Dankeschön.
Und ich sag danke, Lena. Freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und werde sicherlich mit der Lena noch den einen oder anderen Podcast zu den Spezialthemen aufnehmen. Cool. Alles Liebe, meine Lieben. Bleibt lustvoll in der Ernährung, bewusst.
Genau.
Denkt an euch und vor allem da, wo wir leben, auf dieser Erde. Das ist nur ein Augenschlag und wir müssen dankbar sein, dass wir so viele Lebensmittel zur Verfügung haben und uns auch sehr bewusst, meines Erachtens nach, mit dem, was wir zu uns und unseren Kindern nehmen, in Zukunft auseinandersetzen. Ich glaube, das haben wir uns verdient. In diesem Sinne wünsche ich uns viel Bewusstheit und einen wunderschönen Sommer mit ganz vielen Beeren, wenn es geht, jetzt dann bald die Erdbeeren.
Melonen und Beeren.
Ja. Und habt es schön, genießt das Leben. Eure Petra, Baba, ciao, ciao.